Rüdiger.
Ja, Bernie.
Ich war gestern im Zoo.
Oh.
Ja. Und wir fanden Stachelschweine sehr süß.
Ja, verstehe ich. Ja.
Findest du Stachelschweine
auch? Ich finde Stachelschweine verdammt süß.
Ja. Kam allerdings dann, kurz danach sind wir ins Panda-Haus, wo ich so noch nicht war. Und Pandas haben natürlich innerhalb von kürzester Zeit den Stachelschweinen den Rang abgelaufen beim Thema Sweetness.
Okay.
Und da habe ich aber was erfahren, Rüdiger. Und zwar hat mir jemand erzählt, der so eine Zooführung mit seinem Kind bekommen hat, so eine Intensivführung.
Ja.
Mit auch in Gehege rein und füttern dürfen und so. Zu den Pandas durften die nicht rein, weil Pandas gehören zu mit den bösartigsten Tieren.
In wirklich? So einem Zoo. Mhm. Wirklich?
Ja. They're bad to the bone.
Das überrascht mich.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass. Ein Podcast aus einem Hochrisikogebiet, aus einem Corona-Hotspot.
Oh ja.
Und liebe Hörer aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, glaube ich, vielleicht ist es für euch gar nicht ratsam, das hier zu hören, sagt eure Landesregierung.
Mhm.
Ja. Listen.
Oder, ich glaube, wenn man gehört hat, muss man in Quarantäne.
2 Wochen lang, ja. Und darf auch keine anderen Podcasts hören.
Ja.
Sonst steckt man die an.
Ja.
Okay. Das hier ist ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er ist der Manifest Actor. Er ist der Mann der Barfußschuhe, gesellschaftsgefähig.
Doch, ich habe sie gefähig gemacht.
Ja. Gesellschaftsgefügig. Der Mann der Barfußschuhe gesellschaftsgefügig gemacht hat. Ja. Deutschlands beliebtester Neurodermitiker, der Mann mit der reizlosen Kimme. Der Hauskatzendomteur und Carsharing-Konnoisseur, der Bürgermeister von Dedington City. Er ist mit ironischer Brechung Mobilist und Militarist. Er ist der Porn-Free-Pesketarier und Laut-Sekundärliteratur. Der lustigste Mann im Internet, der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Neulich hat uns der Mensch geschrieben, der den lustigsten Mann im Internet verbrochen hat, möchte ich mal sagen.
Ja, dem ich natürlich auch ewig dankbar bin. Womit hat er sich gemeldet?
Mit einer Riesenspende.
Oh, oh.
Ja, wir möchten. Ich bin immer unsicher, ob man hier Namen für Spender nennen soll. Ich mach's mal nicht. Ja. Aber you know who you are and we are eternally grateful.
Yes, ich auch.
Für das Zitat und dein Geld.
Ich, ja, auch.
Apropos Geld.
Gesponsert, wir sind von der MKR-Special wieder ein Laberwandling.
Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten.
Ja. Und an dieser Stelle nochmal danke, danke, danke an alle, die gespendet haben. Und ihr könnt das auch weiterhin tun oder wenn ihr es noch nicht getan habt, werdet erst Spender. Denn der Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung und mit unserer.
Ja.
Ihr könnt euch melden über PayPal bei bernie.meyer@gmail.com und unter derselben Adresse gebe ich auch meine Kontodaten raus.
Ja. Du, ganz kurze Anekdote zu PayPal.
Ja.
Ich habe heute Morgen mit Google Pay meinen Kaffee bezahlt bei Andrew und dann hältst du ja nur das Handy dran, dann machst du bling. Dann hat Endo gesagt, es gibt Leute, die haben mittlerweile nur dieses Bling auf dem Handy. Und die hältst du dran, dann alle Gastronomen denken, man hätte bezahlt, aber haben die gar nicht. Die machen nur Bling.
Die haben eine Bling-App.
Die haben eine Bling-App. Ist das nicht?
Wow, das ist perfide.
Das ist perfide, oder?
Ja.
Weiß ich, ob das funktioniert. Ob das Andrew, vielleicht auch nur eine Geschichte von Andrew, aber es ich finde es bösartig.
Yeah, it's very, very evil.
Evil. Wie die Pandas.
Wie die Pandas. Panda-evil.
Panda macht auch Bling.
Es heißt nicht umsonst Pandemie.
Ja, und Kung-Fu-Panda.
Das gut. Stimmt. Da hättest du vielleicht eine Sekunde warten können, bis du auf meinen Pandemiewitz einen draufsetzt, weil ich fand, der war nicht so schlecht.
Der ist sehr gut, jetzt sei doch nicht.
Naja, aber da, weißt du, das muss ich immer wieder, ich muss es schon mal feststellen, weil ich honoriere deine Witze, ich lache, ne, damit der Zuschauer, also sie amüsieren mich ja ernsthaft, aber ich gebe ihnen auch Raum zum Atmen.
Gut.
Weil sonst hat ja niemand was davon, wenn jemand erkennt, hier, Zäsur, Witz von Rüdiger, honoriert man so. Also es ist auch eine Frage des Timings, weißt du, du willst keine Witze von mir zulassen in dieser Sendung. Du willst sie quasi aus der Sendung rauszensieren. Dann ist natürlich deine Methode genau richtig.
Ja.
Ja. Das wollte ich mal sagen. Da ist noch Luft nach oben, finde ich. Im Honorationsdepartment von Bernie Meyers Witzen. Jetzt guckt er ganz betrübt, der Rüdiger. Jetzt müssen wir mit der Sendung weitermachen, sonst zetteln wir hier noch einen Disput vom Zaun. Vom Zaunzetteln, glaube ich, sagt man nicht und stimmt auch nicht. Unser Thema heute, ach so, zu PayPal fällt mir auch noch was, zu Google Pay fällt mir auch noch was ein. Mein Sohn hat irgendwie zum Geburtstag so Gutscheine für den Google Play Shop geschenkt bekommen. Is that a thing now? Macht ihr sowas? Kauft man da Dinge? Ist das sowas wie der?
In der Tat, also mein Sohn war eingeladen auf einen Kindergeburtstag und war etwas betrübt, als wir ihm das nicht erlauben wollten.
Den Kindergeburtstag? Was wolltet ihr
nicht Kindergeburtstag, das Geschenk. Er wollte ein Geschenk mitbringen aus dem, also einen Gutschein für diesen, ich weiß jetzt nicht, ob es der von Google war oder ich glaube, es ging, glaube ich, sind wir schon fast beim Thema, online spielt so eine Mitgliedschaft. Und dann haben wir gesagt, nee, das wollen wir nicht und haben stattdessen ein Buch besorgt. Und dann ist er voller Sorge zu diesem Geburtstag gegangen, ob ein Buch cool genug ist.
Ja, da sind wir tatsächlich fast beim Thema. Was mir bei diesem, ich kann ja erst sehr kurz mit diesem Apple Pay zahlen. Vorher hat es die Raiffeisenbank nicht ermöglicht. Und was mir jetzt auffällt, ich mache das jetzt natürlich sehr oft und es fängt an, dass ich vergesse, wie meine EC-Karte, wie der PIN lautet.
Ah.
Weil ich es natürlich nicht mehr benutze jetzt.
Okay.
It's a danger. Aber ich wechsle mich jetzt ab. Ich habe auch tatsächlich das Gefühl, meine EC-Karte ist ein bisschen traurig, dass ich sie nicht benutze.
Weißt du? Ich glaube, ich auch. Ich habe jetzt eingerichtet auch dieses Sparkassenbezahl-Ding. Jetzt werde ich, glaube ich, die Karten ein letztes Mal einscannen und dann brauche ich die nie wieder.
Also du wirst auf die Karten verzichten dann?
Eigentlich nicht. Aber ich wollte auch die neue App ausprobieren.
Ja, das auch.
Ich bin Late Adopter.
Apropos Late Adopters. Heute unterhalten sich zwei alte weiße Männer über Social Media.
Ja.
Und wir haben dazu zwei Hausaufgaben erledigt. Wir haben zum einen gesehen David Finchers Film The Social Network und, Rüdiger?
Und The Social Dilemma.
Ja,
das hat. Die Talk of the Town Dokumentation auf Netflix.
Ja, The Social Network ist von 2010. The Social Dilemma ist von 2020.
10 Jahre.
Okay, wir haben Fake-Hörerpost bekommen.
Oh, von wem?
Damian Schlotterbeck aus Oberhausen.
So eine Mischung aus Hermann Hesse und, wie heißt der Autor vom Sams?
Der ist ja nicht vor kurzem gestorben?
Ja.
Keine Ahnung. Ja.
Aber genau, reicht schon.
Ja, aber der heißt so, der Mann, ich kann nichts dafür.
Ja.
Fake-Hörerpost heißt nicht, dass die Namen erfunden sind. Oder doch, wer weiß. Der fragt auf jeden Fall, hört mal ihr beiden, was war eigentlich eure Lieblingseissorte diesen Sommer?
Das sind die Fragen, mit denen wir uns, glaube ich, also mit denen wir uns sehr gerne beschäftigen.
Ja.
Mit denen wir uns aber, glaube ich, nächste Woche beschäftigen können.
Ja, warum?
Jetzt am Samstag, wir machen am Samstag. Haben wir nicht ein tolles neues Thema, Bernie? Wollen wir nicht über Süßigkeiten auch reden?
Achso, ich dachte, wir sprechen über AIDS.
Jetzt am Samstag?
Oh Gott, ich glaube, wir müssen uns noch absprechen.
Wir müssen es noch absprechen. Okay, wir reden über AIDS oder über Süßigkeiten und haben das Thema AIDS eigentlich jetzt schon völlig entwertet. Gut. Oh die Ansage war Samstag Nachmittag. Der nächste Brennerpass kommt nächsten Samstag am 10. Oktober nachmittags, weil du nächste Woche in Bayern bist.
Ja.
Und dann machen wir so ein Thema, hast du gesagt, so wie unsere Lieblingssüßigkeiten.
Ja.
Okay. Stoß steht's bei Slack, mein Lieber. gut, okay. Aber du, mir fallen auch schlimme AIDS-Witze zu Süßigkeiten. Süßigkeiten, Eis, pass auf.
Eissorte.
Darf ich auch eine Eismarke nennen?
Ja, natürlich.
Weil ich weiß, Bernie, du magst cremiges Eis. Ja. Und wenn man Eis zu Hause isst, ich finde, es geht wirklich hier, gerade auch in Berlin, wo man es auch kriegt und wo es auch hergestellt wird und regional ist. Ich finde Florida-Eis ein Knaller.
Ach, das ist schön, dass du das sagst. Ja. Ich habe, es gehört auch zu meinen Favoriten. Es wird knapp geschlagen von Flutschfinger. Diesen Sommer. Das war Summer of Flutschfinger bei mir.
Ja, ich erinnere mich an einen Tag, wo du, glaube ich, 4 Stück gegessen hast.
Drei. Aber Florida-Eis, ich gebe dir recht. Mhm. Was es leider nicht mehr gibt, ist dieses Florida-Eis-Pistazie. Das finde ich nirgendwo mehr, weil das hat mich an das Pistazienaroma meiner Kindheit erinnert.
Das ist eine zweite Sache, die ich über dich weiß, die du so gerne magst. Pistazieneis. In den guten Münchner Eisdielen.
Nee, nicht Münchner.
Nein?
Nee, italienischen. In München war ich nie als Kind.
Ah, okay.
Also eigentlich so gut wie nie.
Verstehe.
Und Pistazie gab es bei uns lange nicht in den Eisdielen. Und das habe ich dann in Italien entdeckt, im Italienurlaub, in Bibione. Und da hat es noch so ein bisschen künstlich geschmeckt. Nicht so nussig, sondern halt, also hatte so einen Waldmeister-Touch noch.
Ja.
Und das mochte ich gerne. Und das habe ich wiedergefunden bei Florida-Eis-Pistazie.
Verstehe. Also Florida-Eis.
Welche Sorte?
Ich komme dazu, wir schicken manchmal. Wenn uns abends der Brast überfällt und wir richtig Bock auf Eiscreme kriegen, ist unsere Tochter mittlerweile groß genug, als dass wir sie zum Supermarkt schicken können. Und bei Florida Eis muss auch nicht lange überredet werden. Manchmal lassen wir ihr dann freie Wahl bei dem, was sie kauft. Und sie hat Sorten mitgebracht, wo ich erst dachte, ich glaube, ist nicht so mein Ding. Aber dann letztendlich, Banane ist großartig. Florida Banane oder Kokos, fantastisch. Oder auch Aprikose. Es gibt eine Mischung in einer Packung, so bei den kleinen Packungen. Aprikose-Joghurt, glaube ich. Sehr gut.
Da würde ich jetzt auch spontan sagen, not my kind of thing.
Ja.
Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen.
Deshalb erwähne ich es, ja.
Ja. Banane finde ich übrigens immer sehr gut.
Ja.
Okay. Wir kommen zu den News der Woche.
Ja. Achso, ich dachte, das wären die News der Woche gewesen. Entschuldigung.
Kommt darauf an, was man für News gerne hört.
Mhm.
Die guten Eis-News oder die schlechten
News? Die eisigen Bad-News.
Die Panda-News aus Amerika. Das TV-Duell hat stattgefunden. Das ging fast ein bisschen unter, nachdem Donald Trump dann an Corona erkrankt ist, aber ich finde, das kann eigentlich nicht sein. Hast du es gesehen?
Mhm. Ich habe die erste Viertelstunde gesehen und habe dann nochmal eine 10-minütige Zusammenfassung gesehen.
Okay. Ich habe die ganzen 90 Minuten gesehen. Und zwar nachts und live.
Bravo.
Ja.
Und du hast mir geschrieben, du hättest danach nicht schlafen können.
Nee.
Bernie, warum konntest du denn danach nicht schlafen?
Weil es so aufwühlend war.
Ja.
Eine CNN-Moderatorin hat es eine Shitshow genannt.
Mhm.
On air.
Mhm.
It was a Shitshow. Und,
direkt im Anschluss?
Ja, vielleicht mit ein paar Stunden Verzögerung.
Ach so, okay,
ich weiß es nicht.
Nee, mich interessiert nur, ob das so eine direkte Reaktion war, die so aus ihr rausbrach oder.
Vielleicht, ja. Das habe ich wiederum nur in der Zusammenfassung gesehen. Ich fand es tatsächlich einfach so, ich fand es, ja, jetzt komme ich wieder mit meiner alten Etikette. Ich finde, dass so ein bisschen die Etikette da gefehlt hat, ist, also eine fehlende Etikette ist putting it mildly. Ich finde, unsere Gesellschaft geht so ein bisschen aus dem Leim oder die amerikanische zumindest irgendwie. Das hat sich an diesem TV-Duell gezeigt. In dem Moment, wo ich das aber sage, ist meine Kritik an dem TV-Duell genauso unspezifisch wie von vielen anderen Medien und das nervt mich eigentlich, weil die Schuld an diesem Chaos und diesem aus dem Leim gehen des Gesprächs trifft ja nicht die Debatte an sich oder Joe Biden oder Chris Wallace, den Moderator, sondern einfach einzig und alleine Donald Trump. Der Mann hat einfach überhaupt keine Manieren.
Mhm.
Und jetzt sagen natürlich manche, Joe Biden hätte sich nicht hinreißen lassen sollen zu so Sprüchen wie, bei dem Clown kommt man ja nicht zu Wort oder quit yapping, man oder was auch immer. Er hat sich ja tatsächlich sehr despektierlich geäußert. Und zum einen muss ich aber sagen, es ist natürlich sehr schwer, da die Kontenance zu behalten. Man könnte sagen, vom designierten US-Präsidenten könnte man es erwarten. Und da muss ich ein bisschen zustimmen. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, man muss ein bisschen, ich glaub, man überlebt diesen Wahlkampf nicht, wenn man nicht ein bisschen Cojones zeigt.
Mhm.
Und sich das nicht bieten lässt, was dieser fürchterlich, fürchterliche Mensch da aufführt für ein Possenspiel. Wie sahst du das?
Ich meine, es ist doch verrückt. Einerseits haben diese TV-Debatten Tradition. So, es hat es schon immer gegeben und natürlich hat man sich auch mal unterbrochen. Aber es gibt das, es ist Teil der amerikanischen Demokratie, es steht in der guten Tradition.
Gibt es ja bei uns auch.
Ja, genau. Aber ja, komisch, ne? Ich verbinde das trotzdem immer mehr mit US-Wahlkampf. Vielleicht, weil die bei uns immer so kuschelig GroKo-mäßig sind. Ich weiß es nicht. Trotzdem guckt man sich das an und denkt, verdammt nochmal, wie hat Donald Trump das geschafft, alle so auf seinen, so das an, so an sich ranzuziehen. So, man hat so das Gefühl, es ist, er wirkt ja, so furchtbar ist, hat man das Gefühl, guckt man sich das an und denkt, er ist der Stärkere hier. Er hat den beiden so auf seinen Home-Turf gezogen. So. Es ist so,
Im Ernst, hast du gedacht?
Das habe ich gedacht. Ich finde, es wirkt wie ein Heimspiel. Ja, es steht zumindest, Biden fängt an zu stottern. Und er ist widerlich und abstoßend, aber er fühlt sich seiner Sache insgesamt sicherer als Biden.
Nein, Rüdiger, das ist auch gar nicht die Pressereaktion gewesen, nicht in Amerika zumindest.
Okay.
Man hat also, und ich habe es auch nicht so gesehen, man hat eher gesagt, dass Trump wirklich überhaupt nicht die geringste Ahnung hat, von wovon er spricht.
Ja, aber das wissen wir doch,
Ja, aber auch rambled tatsächlich und auch sichtbar aus dem Konzept gebracht wurde, während Biden stottert halt ein bisschen, aber Biden wirkte tatsächlich, also manche Medien haben gesagt, he's mopped the floor with Trump. Also
okay.
Ich will dir deine Reaktion aber da gar, du,
ich,
gar nicht,
ich habe die erste, ich habe die ersten 10 Minuten gesehen, okay.
Also das ist nicht, zumindest nicht das, was so das allgemeine Echo auf diese Debatte. Bei uns ist es tatsächlich so, das mir der Unterschied in der Berichterstattung ist mir aufgefallen, dass man in Deutschland tatsächlich schon so gesagt hat, Joe Biden, seine üblichen Verhaspler und unsicher und sonst irgendwie. Aber ich glaube, die Wahrnehmung von Joe Biden ist ein bisschen andere in Amerika tatsächlich. Also ich glaube, dass man dem das nicht so übel nimmt, dass er sich verhaspelt und dass dann auch dass man das mehr hinnimmt, wie halt so ist, und dass er halt auch schon ein bisschen älter ist, und aber dass er durchaus so eine, du hast es ja gesehen an dieser Jim Carrey-Parodie, die du mir geschickt hast, ja. Saturday Night Live, da kommt Biden ja als Shoot from the Hip Cowboy rüber. Ist dir das nicht aufgefallen, wie er da reinkommt und so total tough, so Cowboy und so, hey, ich zeig's dir, Mann.
Ja, das ist zumindest, das versucht er.
So, okay, Corral-mäßig.
Ja.
Shootout, okay, Corral, das versucht. Ja, aber so war tatsächlich auch die Wahrnehmung so ein bisschen, dass das Trump schon ein bisschen gezeigt hat.
Ja, das erstaunt mich, okay. Debatte.
Und so haben, glaube ich, auch tatsächlich so ein bisschen die Umfragen das ergeben, dass das, sagen wir es mal so, platt Sieg war für Biden. Aber interessant, dass du das ganz anders gesehen hast, dass du tatsächlich auch der Mythos Trump sich für dich noch nicht dekonstruiert hat mit dieser
Natürlich
Debatte.
Natürlich hat sich der für mich dekonstruiert, Bernie. Darum geht's doch gar nicht.
Doch,
aber es hat mir nichts Neues gezeigt. Also ja, was heißt
aber du siehst immer noch die Stärke in ihm.
Ich finde ihn ein Bully. Ich finde ihn ein Bully. Also ja. Das ist so, als würde ich sagen, er ist ein furchtbarer Bully und deshalb ist er für mich überhaupt nicht stark. Ich sehe überhaupt keinen Leader in ihm oder irgendwas oder was Wählbares. Trotzdem in diesem Duell, in dem, um was es da, das Spiel, was er spielt, hat er aus seiner Sicht, glaube ich, fühlt er sich stark und empfindet sich als Gewinner.
Ja, genau, das meine ich. Aber du hast ja auch, für dich steht es nicht als Kritik an dir.
Ja.
Du hast ihn auch als Gewinner gesehen in der Debatte. Und das ist ja interessant, weil wir fragen uns ja immer, wie kann es sein, wie kann jemand sein, der so unsubstanziell, also quasi so, auch teilweise so derangiert, eine derangierte Gesprächskultur hat, wie kann es sein, dass der überhaupt noch Wähler auf sich vereint und so. Aber
ich glaube, dass das viele Leute dann, also klar, Trump-Wähler werden das sehen und denken, ja, so, er hat auf alles eine Antwort.
Ja, lustig. Und ich sehe das nicht mehr. Aber das ist ja ganz gut, dass du siehst. Dann haben wir zwei verschiedene Positionen. Aber ich sehe das nicht mehr. Ich sehe da einfach nur noch, ich sehe da jemanden nur noch nach Luft schnappen. Aber gut, wird sich natürlich auch dann zeigen, wie weit diese Debatten dann Einfluss haben.
Mal gucken, ob es noch eine weitere gibt.
Ja, und dann tatsächlich kriegt der Mann 2 Tage später Covid-19.
Oder hat es schon
und wir haben wieder eine völlig andere Ausgangslage. Und jetzt fragen sich natürlich alle, nützt es dem Mann oder schadet es ihm? Was denkst du?
Ich weiß es nicht. Ich finde die Frage nach dem Duell auch, werden wir irgendwann, wenn Trump vielleicht Geschichte sein wird und vielleicht Joe Biden jetzt gewählt wird und werden wir irgendwann wieder zu einer Vernunft bei diesen Debatten hinkommen oder zu einem, wo wir zwei Kandidaten miteinander debattieren sehen und wir denken, okay, hier sehen wir zwei wählbare Leute, hier sehen wir eine interessante Debatte, ist das, was wir da gesehen haben, die Kulmination, der Endpunkt von etwas, einer Entwicklung, und man fragt sich, ob wir was ganz Neues brauchen. Es ist auch lustig, dass wir von wir reden. Ich meine, wir sitzen ja auch hier und gucken uns, ich weiß nicht, ob so viele Leute früher sich für amerikanische Präsidentschaftsdebatten interessiert haben.
Also ich glaube, man sagt ja immer, dass Trump so viele Tabus gebrochen hat und das wird nicht mehr so ganz rückgängig zu machen zu sein. Also quasi so, wie er teilweise die Verfassung mit Füßen tritt oder auch so Sachen unterwandert wie dieses TV-Duell. Und ich denke mir, da wird es eine Gegenbewegung auch wieder geben. Zu so einer Rüpelei wird es auch eine Rückkehr zu höflicheren und besseren und gemäßigteren Strukturen wieder geben. Weil so ein Hin und Her, so funktioniert die Gesellschaft an sich, denke ich. Und außerdem bin ich optimistisch und denke einfach, man muss so Leute in ihren Extremen erstmal gesehen haben, um zu wissen, wie es halt dann nicht mehr sein darf irgendwie. Übrigens, das hast du ja auch mitbekommen, dass er gesagt hat, Proud Boys, stand down and stand by. Nachher hat er gesagt,
stand back, ne? Stand, ja.
Stand by.
Ja. Stand back and stand, nee, ja.
Stand oder genau. Down, glaube ich, hat er gesagt. Also ja. Halt euch zurück und bleibt auf Bereitschaft. Dann hat er nachher gesagt, Proud Boys kenne ich nicht.
Die Proud Boys, du hast mir geschickt einen Artikel, ne? Aus der Süddeutschen über.
Über Gavin McInnes.
McInnes, genau.
Der Weißgründer.
Ja.
Lustigerweise ein Schotte, ja. Der in Kanada gelebt hat, der dann wieder nach Amerika gezogen ist und das Weißmagazin gegründet hat und ja.
Und auch die Proud Boys.
Und er gilt so ein bisschen als, man nennt ihn so ein bisschen so als Urhipster, als ja. Proto-Hipster. Und es ist komisch, er ist nicht gegen, also er ist nicht gegen alles, was, also er ist nicht gegen Gays zum Beispiel oder so,
ja.
Aber er ist natürlich schon so, ja, also es ist eine, du kannst immer bei Joe Rogan sehen, Joe Rogan Experience, kennst du ja vielleicht diesen, einer der, eigentlich wahrscheinlich der bekannteste, der erfolgreichste Podcast in Amerika. Und da kann man ihn sehen und das ist interessant, was er so erzählt, weil er ist natürlich ein furchtbarer Chauvinist und er ist auch ein Antifeminist und er ist schon auch ein widerlicher Typ, aber er ist auf keinen Fall dumm und er ist eigentlich nicht so ein er ist nicht so ein weißer Redneck, der einfach gerne mit Waffen auf Dinge schießt und irgendwie Stammtischparolen grölt. Also, wenn man sich die Proud Boys vorstellt, so ist er nicht, so ist er überhaupt nicht.
Komisch, in dem Artikel, in dem süddeutschen Artikel stand nichts davon. Im Wikipedia-Artikel steht, er hätte das, diese Proud Boys, das wäre nicht ganz ernst gemeint. Also er hätte.
Es fing über eine Satire-Seite an.
Ja.
Ja, genau. Aber eine rechte Satire-Seite, so geht's schon mal los.
Oh Gott, oh Gott. Ja, es gibt, Bernie, es gibt auch wieder rechte Satire. Die ja. BBC will ja, es mit Boris Johnson, also es, in der BBC ändert sich ja gerade viel und es gibt ja wirklich einen neuen. Ich weiß nicht, Programm, also es wird gesagt, wir brauchen auch mehr rechte Comedy. Wir brauchen auch regierungsfreundliche, Boris Johnson-freundliche Comedy.
Ja, brauchen mehr Dieter Nuhr.
Ja, wir brauchen auch my thoughts, ja. Lisa Eckert und Dieter Nuhr.
Ja, kriegen wir jetzt Ärger, wenn wir die. Wir haben nicht direkt gesagt, dass sie rechte Comedy sind, oder? Wir haben es so verklausuliert.
Nein, wir haben gesagt, dass sie. Nee, ist auch
Kabel. Aber wer weiß, vielleicht schmeichelt ihnen das auch.
Du.
Wer weiß.
Ja. Zumindest spielt es. Naja, egal.
So, jetzt ist er krank, aber heute Morgen ist er schon außerhalb des Krankenhauses da rumgedüst mit seinem Panzerwagen.
In dem mit ihm natürlich auch ein paar Leute saßen. Ja. Also man kann ja viel in so Fotos rein interpretieren, aber so richtig glücklich sahen die nicht aus.
Ja.
Ah. Ja, klar, und natürlich so.
Ja, da kann man jetzt natürlich aber auch wieder einen Survival-Mythos draus stricken, oder?
Er hat angekündigt, es muss demnächst ein neues Video geben. Er hat schon gesagt, er hätte sehr viel gelernt jetzt für Covid. Nicht so wie man, er hätte auch in der Schule sehr viel gelernt, aber so was er da jetzt gelernt hat in diesen Tagen der Krankheit, das wäre also, das, er hätte wirklich was gelernt, nicht aus Büchern, sondern er hätte von Covid gelernt und ich bin sehr gespannt, was da jetzt kommt.
Ich beschäftige mich ja gerade beruflich mit so Verschwörungstheorien und wie die entstehen und warum die Leute das haben und oft ist es so, dass bei Leuten, die so Verschwörungsglauben anheimfallen, so Brüche in der Biografie sind, Bedürfnisse, Ängste. Also es wird ist meistens getrieben aus so einem angekratzten Ego, wenn man es mal ganz grob vereinfacht. Und man ist schnell dabei, das so wegzuschieben und zu sagen, ja, komm, also mich betrifft sowas nicht. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich hörte, Trump hat Corona, gab es ganz viele Leute im Internet, den man eigentlich schon jetzt nicht so einen Verschwörungsglauben zutraut, die sofort gesagt haben, oh, ich weiß nicht, ob man das glauben kann. Ob der wirklich Corona hat. Ne?
Ja.
Ob das nicht Teil seines Narrativs ist irgendwie. Und ja, also was ich damit sagen will, man ist schnell bei Verschwörungstheorien zum einen. Zum anderen unsere Zeit und auch der Stil, mit dem Trump sein Amt führt, begünstigt es natürlich auch sehr. Und zwar nicht nur auf der Seite von Trump-Anhängern, die sagen, hey, alle sind QAnon und sonst irgendwie, sondern auch auf der anderen Seite. Wir, die ja alle gegen schnelle Verschwörungstheorien sind, wir fallen dem auch leicht, wie gesagt, anheim, indem wir denken, okay, der Trump lügt ja eh die ganze Zeit. Ach, wer weiß, vielleicht hat er gar kein Corona. Also das ist alles, das ist nur so, ich glaube, ich erwähne es nur, weil ich sage, wie unsicher wir alle sind.
Naja, da sind wir gleich beim Thema, ne?
Was Nachrichten betrifft.
Ja.
Und ja, genau. Zu Unsicherheit von Nachrichten. Wir kommen gleich dazu. Eine Fake News verbreitet sich 6-mal so schnell wie eine echte News.
Ja.
Wurde in der Doku gesagt. Genau, da gab es noch Christian Lüth, unseren Freund von der AfD.
Ja.
die Woche, das war auch erst die Woche, man glaubt, das ist schon wieder vier Wochen her.
Ja,
oder so.
Ja, stimmt,
also
ja.
Erst die Woche,
ja.
Dass er gesagt hat, je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Mhm. Und naja, die Migranten, die können wir immer noch alle nachher erschießen, das ist überhaupt kein Thema. Oder auch vergasen.
Bernie, entschuldige, aber das ist doch eindeutig rechte Satire.
Würde er sagen, ne?
Ich glaube,
ja. Hat er ja, glaube ich, sowas ähnliches gesagt. Ja.
Sowas in die Richtung.
Ein Spaß gesagt. Gemacht, ein Späßchen gemacht.
Ja,
ja. Genau. Verfall von Etikette.
Mhm. Ja, kann man sagen.
Ja, ich muss kurz was zum Thema Kultur noch loswerden.
Ja.
Denn zum einen, ich habe ja damals schon vor ein paar Monaten gesagt, dass ich dieses BTS-Album eigentlich ganz okay bis ganz gut finde.
Wir sind bei K-Pop, ne?
Ja, wir sind bei K-Pop. Mhm. Und jetzt, wo natürlich die Single Dynamite irgendwie, glaube ich, alle Hitparaden dieser Welt anführt,
okay,
muss ich nochmal sagen, dass wie unfassbar, was für ein unfassbar gutes Popstück Dynamite ist.
Okay.
Kennst du es?
Ich fürchte, ich kenne es nicht.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich kann es, das ist wirklich schwer zu singen. Ich versuche es mal.
Oh,
ich versuche mal ganz kurz anzusingen. Pass auf. Ich muss kurz die Lyrics aufrufen. Kuss. I'm the stars tonight. So watch me bring the fire and the light. Da, 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 da. Light it up like dynamite.
Ich höre so einen Justin Timberlake-Timbre bei dir.
Ja, es ist, ja, also nicht bei mir, aber das ist in dem Song auch drin. Das
okay.
Klingt, das, gut, dass du sagst, weil es klingt, und den haben wir auch noch in der Sendung.
Eben, eben.
Das klingt wie ein Justin Timberlake-Song. Ist wirklich irre, also Dynamite ist wirklich ein irrer Song.
Gut.
Und Entschuldigung, dass ich so verhunzt habe, einen Text so.
Du, ich habe lange K-Pop mit Cake-Pops verwechselt.
Fair enough, Rüdiger. Dann habe ich dich gefragt, du hast mir noch nicht geantwortet, glaube ich, ob du die 13-LP-Variante von Sign of the Times Super Deluxe schon zu Hause hast.
Nee, ich glaube, sie kostet so um die 200 Euro.
Ja,
ist, also sie, wir wissen, dass es sie gibt.
Ja.
Aber es, die Kurzarbeit schiebt da einen Riegel vor.
Hast du bei Spotify schon mal reingehört?
Ja, das haben wir schon getan. Ja, also du, man, ich, also ich liebe Schallplatten und es gibt auch eine gewisse Sammelleidenschaft in unserem Haushalt, aber
mir geht es eher darum, ob man 13 Platten oder 8 CDs an Outtakes von der Sign of the Times braucht.
Naja, du hast schon Outtakes gesagt. Ich meine, Prince hat auch irgendwann sich dafür entschieden, bestimmt, weißt du, er hat sie machen müssen, weil er sie machen musste und vielleicht Dinge zu probieren. Aber auch er hat sich dann letztendlich ja doch dagegen entschieden. Ich bin immer sehr verhalten mit.
Ja, das ist ein guter Take, finde ich.
B-Seiten und Outtakes. B-Seiten gibt's echte Perlen, Outtakes sind nicht umsonst Outtakes, manchmal.
Mochtest du die Sign of the Times, das Album?
Ja, sehr. Aber es ist nicht mein, also ist nicht mein Favorit. Ich mag sie gerne, aber es ist, ich mag auch den Film extrem gerne, aber es ist nicht mein Favorite.
Es war eine meiner ersten CDs, die ich geschenkt bekommen habe zu Weihnachten oder so. Und ich fand es eigentlich gut. Und jetzt im nochmal anhören, muss ich sagen, dass mir ein paar Songs echt, da ist auch, also es klingt ja wahrscheinlich, also Prince-Fans werden mich jetzt erdolchen wollen, aber ich finde, man hätte das auch auf eine CD. Also man hätte eine gute CD. Ich muss okay. Ich bräuchte dieses Doppelalbum nicht, muss ich
machen. Welchen Song willst du rausschmeißen?
House Party.
Nee, das ist schon okay. Das ist schon.
Warte, aber man muss dazu sagen, dass ich auch, magst du auch, magst du den Prince Batman Soundtrack?
Ja, den mag ich auch.
Ja, okay, dann verstehe ich auch, warum man House Party nicht. Verstehe ich auch, warum du
ich mag sogar den Bat Dance, mein Lieber.
Ja, da haben wir es ja. Okay, gut, dann ist aber das natürlich, dann ist es nicht valide, dass ich den House Party raus. House Quake meine ich natürlich und nicht House Party.
House Quake, ja, richtig, House Quake. Ich finde House Quake ehrlich gesagt sogar einen ziemlich irren Song.
Ja, pass auf. Ich sag dir, was ich gut finde. Natürlich Sign of the Times.
Ja. Yeah.
Ich habe damals geliebt Starfish and Coffee.
Oh.
Starfish and Coffee. Mm-hmm. Maple Jam and
Syrup. Ja.
Butterfly Shine. Butterfly Shine. Das sind lauter Lebensmittelzelte auf, ne? Mm-hmm. Was es zum Frühstück gibt.
Ja, Lebensmittel. Das Prince am stärksten.
I Could Never Take the Place of Your Man war mein Lieblingslied von der Platte.
Natürlich.
If I Was Your Girlfriend fand ich gut. The Ballad, ich dachte immer, ich finde The Ballad of Dorothy Parker gut.
Das ist ein schöner Song.
Ja, finde ich nicht. Finde ich nicht mehr, muss ich sagen.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, ob ich so Slow Love will und Hot Thing und Forever My Life.
Hot Thing ist ein schöner Song.
Ja.
Ein guter Song.
Ja.
So, pass auf. Wir können weiterreden an der Stelle, aber
es ist. Okay, gut. Okay, okay, gut. Dann wollte ich noch sagen, dass Marvel demnächst eine Serie macht mit Miss Marvel. Und was das Besondere an Miss Marvel ist, das ist, dass es eine junge Teenagerin mit Islam-Hintergrund ist. Und die hat quasi so Gummi, die kann sich so dehnen. Dehnen und so Kraft.
Ich wollte gerade irgendwas mit Elastigirl sagen, aber.
Ja. Miss Marvel Kamala Khan. Also nicht die Carol Danvers, die alte Miss Marvel, Captain Marvel, sondern Kamala Khan.
Okay.
Eine Pakistani-Amerikanerin mit Islam-Hintergrund und Teenager-Problemen und quasi ein neues, wichtiges Mitglied der Superhelden-Gilde seit der Marvel-Hilde seit 10 Jahren oder so.
Und was für, mit was für einem Format werden wir beglückt?
TV-Serie soll kommen.
TV-Serie.
Unbekannte Darstellerin bisher.
Aha.
Und guter Move von Marvel.
Okay.
Guter Move. Nase mal wieder vorn vor DC. Okay, gut. So, jetzt aber zu unserem Thema der Woche. Social Media.
Social Media.
Wir haben diesen, wir fangen mal an, wir fangen mal an.
Wie, so, wie räumen wir jetzt die Sache auf?
Ja, pass auf, ich habe, soll ich meinen Plan dir vorstellen?
Ja, stell mal vor.
Ich wollte fragen, wie, erstmal analysieren, wie nutzen wir beide Social Media?
So rum. Gut,
bekommen. Oder wir können auch mit dem Film anfangen.
Also, nee, lass doch über uns kommen.
Okay, gut.
Wir haben uns kennengelernt über MySpace.
Da geht's schon mal los, ne? Okay. Ja. Können wir jetzt eigentlich schon nach 10 Uhr aufhören?
Eigentlich, eigentlich kann man damit schon nichts mehr gegen Social Media sagen.
Nee. Ja.
Ja, aber MySpace war auch wirklich noch anders.
Ja.
Als Art, natürlich.
Ja, aber es war MySpace.
Was, haben wir in dieser Doku, sehen wir irgendwelche MySpace-Leute eigentlich? Nee, ne?
Nee.
Das ist, MySpace ist schon irgendwie, genau, also Bernie, um das vielleicht zu formulieren, das haben wir bestimmt auch schon 1000 Mal gemacht, aber Bernie hat mal produziert für MySpace eine Webserie, Kafka vs. The Web, ja, mit Markus Kafka, und im Rahmen dessen hat er immer einen MySpacer der Woche gebraucht. Und
ja,
so war unser erster Kontakt auch wieder über das Café hier in der Ecke, dessen Namen ihr mittlerweile auch alle kennt. Über Andrew kam dann die Verbindung zu, also wir beiden wurden miteinander connected. Und ich war mal MySpacer der Woche. Und ich habe gedacht, jetzt geht's aufwärts. Aber ging es auch irgendwie, aber anders als gedacht.
Ja, okay. Aber MySpace war, hast du das erstes intensiv genutzt?
Nee. Hm. MySpace, nein. Ich habe irgendwann nochmal verzweifelt versucht, da irgendwas, auch die Seite an sich irgendwie hübscher zu gestalten. Das hat mich irre gemacht und
es war nicht leicht.
Das war nicht so leicht. Man hat so mitgekriegt, dass es wirklich Musiker gibt, die über MySpace entdeckt wurden. Das hat man irgendwie anerkennend hingenommen. Aber man hat schnell eingesehen, dass man selber natürlich, zumal ich auch gar kein Musiker bin, aber dass das nicht klappt. Aber ich habe gedacht, MySpace hat der Woche, bringt mich nach vorne.
Ja, so war der Plan zumindest.
Gut, aber naja.
Es gab 3 Nutzungsmöglichkeiten von MySpace zu meiner Zeit, also die ich kannte. Das eine war hauptsächlich Musik von Bands auschecken.
Mhm.
Das andere war, sich absolut schwachsinnige Sachen gegenseitig ins Profil zu schreiben. Das haben mein Kumpel Tim und ich gemacht die meiste Zeit.
Mhm.
Und das dritte war zu gucken, die Mädels, die man so kennengelernt hat, die MySpace-Profile auszuchecken.
Siehst du?
Weil man hatte oft teilweise keine Möglichkeit, die wiederzusehen, wenn man die nur so vom flüchtig kannte oder irgendwie abends aus dem Magnetclub oder sonst irgendwie so. Und dann war das so eine Art, ja, ich weiß nicht, es ist irgendwas zwischen Cyberstalking, also irgendwas zwischen nicht okay und aber irgendwie doch ganz okay, weil es ja eine Möglichkeit war, auch zu kommunizieren.
Mhm.
Man konnte sich ja auch so.
Na klar, aber da sind wir ja schon, genau, bei einem der Hauptkiller-Applikationen vom Nachfolger von MySpace ist es ja irgendwie auch Facebook, und da sind wir auch bei den Filmen und auch bei dem Film The Social Network, ja.
Trotzdem würde ich gerne wissen, und du darfst mich dasselbe fragen gleich, wie du Social Media jetzt nutzt.
Unterschiedlich. Also,
was für Social Media?
Natürlich auch zu viel. Das ist das Gefühl, was bei mir immer übrig bleibt, dass man, naja, der Griff zum Handy, das wissen wir alle, geht schnell, und die Zeit, wenn man dann drauf guckt auf Facebook, vergeht auch unter Umständen schnell. Instagram, würde ich sagen, benutze ich am ehesten, um Berühmtheiten ein bisschen zu stalken. Man hört irgendeinen Namen von irgendjemandem, den man irgendwie interessant findet, guckt einen Film, hört was von einem Sportler, dem man gefällt, und man kann ihnen ja mal folgen, warum denn nicht? So, und man sieht unter Umständen, dass man in allerbester Gesellschaft ist. Das ist auch ganz interessant mitunter zu sehen. Und dann guckt man sich Bilder an und dann...
Wie meinst du das in bester Gesellschaft?
Nee, man sieht ja, wer aus dem eigenen Freundeskreis unter Umständen dieser Person auch folgt. Genau. Okay. Also wenn ich jetzt, genau.
Ja, gotcha.
Ja. Ich habe heute Morgen auch, wir sind schon wieder bei Andrew unten gefragt, wem er zum Beispiel so auf Insta folgt. Der hat auch gesagt, dem FC Barcelona. Also Fußballern zum Beispiel, Sportlern. Es ist ein bisschen, ist, Insta ist auf jeden Fall Celebrity auch.
Hm.
Genau. Facebook, finde ich, ist eigentlich heutzutage nur noch gut für Geburtstage und zu gucken, wer verrückt geworden ist. während Corona, ich weiß, ich bin mehr als late to the party, aber irgendwie hat Twitter jetzt im Moment meine meiste Aufmerksamkeit. Irgendwie habe ich mir da so eine, mein Twitter ist, war mir auch nicht so klar, aber ist das kleinste dieser ganzen Social Networks. Hm. In Deutschland nutzen etwa nur 5% aller Leute so das Twitter. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob es das 5% aller Leute oder 5% aller Social-Media-Nutzer. Ich habe diese 5%-Zahl aus dem Vorwort von Jan Böhmermann übernommen, der jetzt ein Buch rausgebracht hat mit all seinen Tweets der letzten 11 Jahre oder den wichtigsten Tweets der letzten 11 Jahre. Twitter interessiert mich irgendwie, weil ich mir da irgendwie auch eine ganz, nächste Thema, aber die Bubble, die ich mir da geschafft habe, das interessiert mich alles, was die Leute so schreiben, in welchen Diskursen die stehen. Und ich habe relativ meinungsbestätigend wahrscheinlich, folge ich den Leuten. Ich folge den Leuten, wo ich was lese, was mir gefällt.
Der berüchtigte Confirmation Bias.
Der Confirmation Bias, ja. Aber man liest natürlich auch manchmal andere Sachen. Und dann denkt man auch, es ist der Horror. Es ist das berühmte, man liest die Sprüche, die früher Leute mit Edding an Schultoiletten oder Kneipen oder Universitätstoiletten geschrieben haben. Und wenn man rausgeht, wie aus dieser Toilette, wie aus Twitter, dann existiert diese Welt eigentlich auch gar nicht mehr. Mhm. Aber es gibt diese Welt. Und auch das, sie hat einen Einfluss, glaube ich. Sie hat einen Einfluss auf die reale Welt. Was denkst du?
Ich denke, dass die Sachen, die du als hässlich bezeichnest, die du bei Twitter liest vielleicht oder so, die schocken mich nicht so, weil die kommen meistens von auch hässlichen Leuten.
Mhm.
Ich finde eher die Vehemenz, die Lautstärke, die Verknappung und die Unreflektiertheit, mit der an sich ganz gute Dudes und Dudettes ihre Meinung daraus plärren, die schreckt mich eher. Weil ich denke, ihr müsstet eigentlich ein bisschen mit mehr Kontenance vorgehen und nicht so.
Du findest sie manchmal so empört oder so oder was?
Ja, so? Empört, laut, unreflektiert, aber vor allem auch so viel, und das ist das große Dilemma, das Social Dilemma, so viel auf Applaus aus, so viel auf Bestätigung aus, so viel auf, naja, auf Lobach aus. Don't get me wrong, es gibt genug Leute, also vor allem auch zum Beispiel MeToo zum Beispiel oder auch in der feministischen Bewegung, wo ich denke, da kannst du nicht laut genug sein, da muss was raus, deshalb will ich dem Ganzen auch nicht den Nutzen absprechen, aber mir persönlich ist das alles zu krass.
Aber ich finde, manche Leute schreiben auch, ich meine, das ist auch eine Funktion jetzt von Twitter, seit diese längeren Threads. Ich lese auch manchmal so längere Threads zu dem Thema. Also zum Beispiel Natascha Strobel zum Beispiel. Wenn sie zum Beispiel sich die Mühe macht, wenn gerade live irgendjemand, ein Politiker redet im Fernsehen, das ein bisschen zum Beispiel zu analysieren, finde ich super interessant. Oder in der Recherche jetzt hier über die Proud Boys nochmal ein bisschen was nachgelesen. Den Namen vergessen, habe ich einen längeren Thread, wollte ich eigentlich lesen über die Proud Boys. Habe was anderes gelesen, weil man sagt, man kann die Proud Boys nicht verstehen, wenn man nicht weiß, dass es zum Beispiel auch noch die Oath Keepers gibt. Die Oath Keepers sind so die größte Militia-Gruppe in den USA. Sowas. So, manchmal ist es auch sehr informativ, sowas.
Ja. Klar, das hängt natürlich viel von der eigenen Nutzung ab.
Ja, genau. Ja, das ist das Besondere irgendwie, ne? Dass man sich da so, wie man sich das Menü, sein Twitter-Menü zusammenstellt.
Ja, aber ich muss trotzdem sagen, dass wenn ich Twitter benutze, und ich habe das ja, ist ja sehr reduziert, wem ich da folge und wer da was da in meine Timeline da reingespült wird. Selbst das stresst mich.
Hm.
Und weiß nicht, wenn es mich stresst, dann mache ich es nicht, oder? Und es ist mir nicht sympathisch, das hinterlässt kein gutes Gefühl. Wenn ich das mache, dann habe ich das Gefühl, ich fühle mich nach Twitter immer leicht schmutzig. Und ich benutze Twitter aber auch tatsächlich, nur für die Kommunikation mit dem Brennerpass-Hörern und wenn ich neue Brennerpass ankündige.
Ja, das stimmt.
Das ändert aber nichts, dass ich die ersten, wenn ich auf die Startseite gehe, trotzdem so die ersten 5 Tweets dann so lese.
Mhm.
Und es passiert schon mal, dass ich irgendeinen Thread klicke oder auch mal kurz scrolle, aber eigentlich eher selten. Und trotzdem ist es so, dass ich manchmal schon auf dieser, oft lese ich einen Witz von Passun, das ist meistens das Erste, was ich lese.
Ja, bei mir auch oft. Ja. Oder Greta Thunberg natürlich, ja.
Und zum einen machen wir es ganz lustig und zum anderen denke ich so, oh. Und ich glaube, dieses, das ist eigentlich das, was mich bei Social Media oft mit am meisten stört, dass ich eigentlich in der Kommunikation vor Social Media mit Leuten einfach, ja, ich will nicht sagen, deren Schokoladenseite mitbekommen habe, aber ganz ehrlich, mir ist fast jeder meiner Freunde lieber face to face und ohne, dass ich weiß, wie er sich auf Social Media gebärdet, als ohne. Es gibt eigentlich fast niemanden, wo ich sagen würde, da entdecke ich eine neue Seite oder das macht mir irgendwie sympathischer oder das interessanter. Es ist in 80% so, dass ich sage,
klar, aber ist,
also,
ja, aber
da bin ich vielleicht auch mega kritisch, aber ich denke, wenn ich nur von mir ausgehe, macht keiner Werbung für sich auf Social Media.
Nee, einfach, aber auch einfach dadurch, dass er vielleicht versucht, Werbung für sich zu machen.
Genau.
Das, durch die Darstellung an sich.
Genau, ja. Und
ich, aber ja, ist natürlich aber auch im Medium vielleicht dann, darüber reden wir ja eigentlich.
Es ist so ein bisschen, ne? So, wenn ich zum Beispiel gucke, was du so machst, dann würde ich eigentlich manchmal sagen,
das,
Benny, I don't know, man.
Das aber dann, spür ich.
Ja, aber dann, ja, ich bin nicht gut, in sowas zu verbergen. Aber auf der anderen Seite denke ich, mein Gott, der Mann ist Schauspieler, der verdient sein Geld damit, auch ein bisschen öffentlich, öffentlich zu sein. Und er muss ja auch sein Profil schärfen, wie man es sagt. Und dann
bei der Follower schauen wir ja nicht.
Und, ja. Naja, doch, aber trotzdem. Du hast ja auch selber andere Schauspieler und vielleicht mal Produzenten oder Leute, die casten in deinen Followern oder so. Das ist schon nicht unwichtig. Das kann ich schon verstehen. Und vielleicht, wie gesagt, bin ich da auch einfach zu intolerant. Aber wenn wir es mal rein auf meine Gefühlsebene runterbrechen, ist es für mich, es fühlt sich nicht gut an und deshalb mache ich es nicht. Okay. Also ich lasse Twitter. Für Facebook habe ich mal, ich hatte mal einen Job, da habe ich für einen Verlag gearbeitet, so Social Media ein bisschen nebenbei gemacht. Und dazu musste ich Facebook irgendwie rumscrollen und gucken, was gibt's Neues und bla bla bla. Und das hat mich so, mir hat es schon gegraust, wenn ich wusste, ich muss das heute irgendwie machen. Ich habe einfach das war sehr leicht verdientes Geld. Ich habe das sein gelassen vor längerer Zeit, weil ich so gezwungen gewesen wäre, auf Facebook mich aufzuhalten.
Ich erinnere mich, ja.
Das schlug mir auf den Magen tatsächlich, wirklich.
Ja.
Also Facebook ist für mich auch nur Brennerpass-Kommunikation.
Mhm.
Und Instagram ist das Einzige, was ich so, TikTok schließen wir jetzt mal aus von meinen 2-3 Videos, die ich hier gemacht habe.
Ich fand die ganz nett. Ich bin jetzt auch, hab mir zumindest mal ein Profil angelegt, um mir das anzugucken.
Ja, finde ich auch immer noch ganz lustig. Aber ja. Das ist halt aufwendig, da komme ich jetzt nicht wirklich so dazu,
TikTok was zu machen. TikTok ist es wohl leichter, Likes zu kriegen.
Ja.
Deshalb sagen alle, TikTok ist more addictive, also macht süchtiger.
Interessant.
Weil du kriegst schneller Likes.
Okay, gut.
Also,
ja,
theoretisch.
Um Likes ging es mir da gar nicht, ich wollte einfach nur so lustige Videos machen. Instagram mache ich ein bisschen mehr, weil ich einfach Bilder von Leuten, eigentlich habe ich mal gesagt, Bilder von Leuten finde ich so unerträglich wie ihre Texte, weil ich halt oft finde, dass Leute, die gar nicht ausgebildet sind.
Sie hören den Misanthrop im Internet.
Nee, sie hören eigentlich einen wahnsinnigen Optimisten, der eigentlich denkt, wir würden es auch alle ohne Social Media und ohne das hinkriegen und wir müssen halt versuchen uns, also wir hören ja auch, haben wir in dieser Doku gehört, dass einfach unser Hirn sich nicht so schnell weiterentwickelt wie die Technologie und die Möglichkeiten und wir müssen uns halt einfach einbremsen.
Okay.
Und dann kriegen wir das auch alles hin. Aber der Misanthrop bin ich nicht wirklich. Ich habe einfach nur den Eindruck, ich bin eher geschmäcklerisch. Ich glaube, die meisten Leute haben nie gelernt zu publizieren und trotzdem die ganze Zeit ihre Sermons und Empfehlungen und sonst was raus und ich lese es halt nicht gerne. Es tut mir halt auch stilistisch oft weh, muss ich sagen.
Mm. Sorry. Ja, ist natürlich, klar, ein hoher Anspruch, so, aber ja.
Ja, ich glaube, so hoch nur ist der Anspruch
gar nicht. Vollständigkeit halber, irgendwelche anderen sozialen Netzwerke spielen bei dir eine Rolle? Reddit liest du doch manchmal, ne?
Ja, wenn man Reddit als Social Network
Ist es das ja, weiß ich gar nicht genau.
Ja, ein bisschen schon. Ja,
bei
Reddit lese ich viel, was
es gibt längere Threads zu, also Leute lassen sich länger zu spezielleren Themen aus, ne?
Ja, also ich bin auf 3 Reddits, ich bin auf dem Wrestling Reddit,
ja,
das Squared Circle, ich bin auf dem Star Wars Reddit und ich bin auf dem Ghost Reddit.
Ja, na klar.
Und das ist mein News-Aggregat für Sachen, die es halt Neues gibt, also in drei Bereichen, die mich halt so nerdmäßig interessieren.
Mhm.
Und auch da habe ich wirklich Schwierigkeiten mit den Kommentaren. Ich muss die Wrestling-Communities ja, sehr, sehr schnell in Aufruhr zu versetzen, oft sehr verfeindet und auch einfach sehr unangenehm. Auch da kann ich manchmal die Kommentare nicht lesen und die Diskussion, weil es mich einfach stresst. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich erkenne da tatsächlich bei so einem wirklich, bei so einem Hardboiled Redneck Publikum, wie es Wrestling ist, erkenne ich wirklich Tendenzen, also du findest da kaum mehr Chauvinismus und so Sachen, also da hat sich wirklich auch sehr viel getan in den letzten Jahren, also auch da kann ich durchaus auch was Optimistisches rausziehen.
Okay.
Das kann ich übrigens auch immer aus Social Media, also ich möchte nicht sagen, dass mich alles total anwidert und ich sage, das ist alles nur furchtbar und unsere Gesellschaft ist kurz vorm Abkippen in den Abgrund, sondern ich kann auch immer was Positives rausziehen, je nachdem, wie ich es lese.
Ja.
Und dann sind wir aber auch bei der Gefahr der Filterbubbles, dass man halt nur das liest, was man gerne hört.
Okay. Naja. Aber dann kommen wir jetzt mal auf die Doku kommen.
Ja, würdest du sagen, du nutzt Social Media mehr als ich?
Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, naja, du hast mal zu mir gesagt, dass du oft denkst, so, naja, was ich was, wenn du dein Handy in der Hand, die Leute nehmen so. Also ich bin auch gestört, wenn Leute, mit denen man sich unterhalten will, ihr Handy in die Hand nehmen. Das weiß ich bei dir auch. Ich, hast dann aber mir mal selber gesagt, naja, so manchmal nehme ich es auch öfter in die Hand, als ich möchte. Deshalb, ich kann das schlecht einschätzen. Du likest jetzt wenig Sachen, also ich krieg wenig Aktivität mit, was aber nicht heißt, ich kenne auch viele Leute, die nie irgendetwas liken, ja. Aber ich treffe die nach einer gewissen Zeit und sage, Mensch, du warst ja auf Tournee in da und da und ich habe gesehen, du hast das und das gemacht. Wo ich sage, ach, sieh mal an, so hat das gesehen. Das ist schwer einzuschätzen manchmal bei Leuten.
Ja, also wenn mir was, also ist nicht so, dass ich mit Vorsatz etwas nicht like, um dem anderen zu zeigen, das ist nicht likebar, sondern ich denke schon, wenn ich merke, da kann ich jemandem auch was Gutes tun, dann like ich auch. Aber ich kriege tatsächlich viel nicht mit.
Du hast ein karitatives Liken.
Ja.
Ja.
Auch.
That's a thing, Bernie.
Aber ich kriege wirklich vieles nicht mit, weil du denkst, ich habe dir jetzt so eine schöne Foto von meinem.
Aber ich rede jetzt gar nicht von mir.
Ja, ich nehme es ja nur als Beispiel. Wenn du denkst, ich habe so ein schönes Foto von meinem Backstage-Bereich gemacht bei meiner letzten Tour und warum liked der Idiot es nicht? Findet der das wohl doof?
Das habe ich noch nie gedacht, Bernie.
Nur ein Beispiel. Dann ist es tatsächlich damit zu tun, dass ich es einfach nicht mitbekommen habe.
Ja, ja.
Okay. Und das ist tatsächlich so, weil ich da, selbst Instagram, was ich am meisten nutze, ich würde sagen, nicht öfter als zweimal bin am Tag oder dreimal.
Trotzdem, Bernie.
Ja.
Das waren jetzt wir. Hast du nach dem Gucken dieser Dokumentation, versucht formuliert zu sagen, nicht auch das Gefühl, dass sich da irgendwas sehr, sehr Ungutes entwickelt?
Nichts, was ich so schon nicht mal gehört hätte und Bedenken, mit denen ich mich selber getragen hätte.
Okay. Um es vielleicht trotzdem mal kurz zusammenzufassen, worum es in dieser Doku geht, das Social Dilemma. Das Dilemma ist, dass alle Großen, dass Millionen von Menschen in sozialen Netzwerken sind, dass diese sozialen Netzwerke aber finanziert sind durch Werbung. Und dadurch, dass es durch Werbung fasziniert sind, sind wir alle letztendlich Kunden in diesem sozialen Netzwerken. Und das Hauptziel dieser sozialen Netzwerke ist es geworden, unsere Aufmerksamkeit möglichst lange zu halten. Und es arbeiten Menschen hauptsächlich im Silicon Valley in Kalifornien daran, unsere hochprofessionelle Art und Weise mit, naja gut, jetzt kommen diese Algorithmen und so, aber es wird versucht, unsere Aufmerksamkeit, das
um jeden Preis
zu kriegen. Ja. Und wenn man manchmal das Gefühl hat, scheiße, jetzt habe ich schon wieder das Handy in Hand genommen und einen Scheiß auf Lab Bible geguckt, das wollte ich eigentlich gar nicht, darf man auch nicht vergessen, dass man so ein bisschen outnumbered ist, dass da wird mit ungleichen Waffen gekämpft. Wir werden da schon an unseren tiefsten Instinkten abgeholt und mit den Sachen versorgt, von denen jemand einen Algorithmus herausgefunden hat, dass die uns vielleicht wirklich interessieren könnten. Das Dilemma ist, und das Dilemma ist, um das den Satz noch zu sagen, das Dilemma ist, es gibt nicht wirklich eine Alternative zu diesen. Alle funktionieren so. Alle, die wir auch gerade aufgezählt haben.
Man könnte die Doku so sehen. Man könnte sagen, das Ding analysiert, die Doku analysiert die Probleme mit Social Media und vor allem, dass da so ein humanistischer Aspekt, niemand kümmert sich um den humanistischen Aspekt dabei.
Ja.
Und deshalb baut die Doku eine Drohkulisse auf, damit man so ein bisschen Angst kriegt auch und besorgt wird und seine Verhalten ändert. Das ist die, so könnte man es interpretieren. Es gibt auch noch diese andere Leseart der Doku, indem man alles so nimmt, wie es einem präsentiert wird. Und dann muss man sagen, okay, Skynet is upon us, die AI kontrolliert uns längst und wir haben eigentlich den Kampf gegen die Technologie, Humanismus gegen Technologie 0-3.
Das kommt auch in der Doku, ne? Das ist bei mir schon ein bisschen länger her, dass ich geguckt habe. Also man hat immer Angst vor dem Moment, wo die Computer schlauer sind als wir. Aber sagt er, im Grunde genommen sind wir jetzt schon, wir sind schachmatt, hat er gesagt, ne? Ja. Wir haben jetzt schon den Punkt erreicht, wo wir die komplette Aufmerksamkeit haben und wissen, wie wir so ticken.
Genau, und im Prinzip ist es schon so, dass wir manipuliert werden, auch du und ich, ohne dass wir es wissen. Und deshalb ist es so schwer, das anzuerkennen, weil wir ja das nicht wahrhaben wollen. Wenn du jetzt sagst, nimm unser Gespräch von eben, dann sagen wir ja auch, okay, klar, ich mache das und das, aber ich gucke ja auch danach und sonst irgendwie. Der Film sagt, vergiss es, egal was du mir hier erzählst, du bist schon mittendrin. Du trägst deinen Teil dazu bei, zu dieser Maschinerie. Und du bist durch die Bubbles, durch Werbung etc. schon manipuliert und du merkst es gar nicht mehr. Und das ist tatsächlich das größte Problem. Und dieses Data Mining, das und dieses Erhöhen des Suchtpotenzials ist letztlich auch verantwortlich für Selbstmordraten, steigende Selbstmordraten unter Teenager, vor allem unter jungen Frauen auch, und ist nicht mehr aufzuhalten. Das ist die negative Sichtweise. Wie findest du diesen Tristan Harris, diesen Google-Ethiker, der da spricht die meiste Zeit?
Ich finde ihn sehr interessant. Und ich finde, der hat da wirklich, es ist sehr wichtig, genau, es ist ein ehemaliger Google-Mitarbeiter, der erstmal ein Google-internes Memo rausgegeben hat, sagt, Leute, habt ihr nicht auch das Gefühl, dass das, was wir hier machen, dass das hier wirklich richtig in die falsche Richtung geht? So, das hat erstmal Furore gemacht unter den Google-Mitarbeitern selber, aber dann hat das weitere Kreise geschlagen. Er gilt so, ist jetzt, also dass du, was sagst du, dieser humanistische Aspekt der dieser Doku oder dass jetzt um die Ethik geht von Social, das ist schon sehr auf ihn zurückzuführen. So.
Ich finde, diese Doku manipuliert uns auch. Ich finde, diese Doku ist sehr manipulativ. Diese Doku hat keinerlei Gegenstimmen. Diese Doku zerstört jedes Pro-Argument für Social Media schon im Ansatz. Die lässt auch überhaupt keine Luft, darüber nachzudenken, oder die ist auch nicht kontemplativ, sondern die schlägt auf einen ein. Andererseits ohne Schärfe, kein Appell, kann man auch sagen.
Ist lustig, diese Doku hat noch sozusagen einen fiktiven Teil, also wir sehen eine Handlung.
Och, ja, dazu komme ich gleich.
Genau, okay.
Ja, okay. Aber okay, können wir ruhig sagen, wäre die Doku eine Stunde lang und hätte dieselben Interviews und würde auf diesen fiktiven Teil verzichten, ich glaube, die Doku hätte mich weit mehr überzeugt. Dieser fiktive Teil macht ganz viel kaputt. Ist erstens mal furchtbar scheiße und furchtbar, also der zieht das, der macht im Prinzip was er eigentlich, so eine Doku auf gar keinen Fall dürfte. Sie stellt uns eine fiktive Szene hin, eine geschriebene Szene, die quasi eine geschriebene Szene von einem Umstand, den du erzählen willst, ist von per se sowas von demagogisch und manipulativ, dass es gerade in so einer Doku, finde ich, überhaupt nichts zu suchen hat.
Ja, es ist komisch, es ist so ein bisschen.
Und es ist nicht gut gespielt, davon abgesehen.
Es ist nicht, auch nicht. Nee, und es ist auch, nee, das ist einfach ein Niveau unter dem, ist Klassen unter dem, was, worum es eigentlich geht. So,
weil,
es ist nicht angemessen.
Weil das Anliegen ja gerade sehr wichtig
ist. Ja, es ist nicht angemessen. Und so eine komische Mischung aus Alles steht Kopf, diesem Disney-Film, finde ich, so ein bisschen, so dieses, Emotionen, die da auf den Kopf eingreifen. Und letztendlich das, was dieser Hauptfigur in dieser fiktiven Handlung in der Doku passiert, dadurch, dass man sich da eine Filterblase so immer wieder bestätigt wird und letztendlich zu einer relativ krassen Handlung, in diesem Fall ist es nur das Teilnehmen an einer wirklich, an so einer, was soll das sein, eine Verschwörungstheoretiker-Demo, kann die letzte Folge von The Boys besser, im Vorspann. Oder hast du nicht auch gedacht, dass sich das sehr gut ergänzt? Aber ich will nicht spoilen, aber ich habe gerade, nee, ist kein Spoiler. Da sehen wir auch jemanden kurz, der durch Social Media getriggert zu einer krassen Handlung geführt wird.
Ja, viel eleganter.
Eleganter, in
viel
einer Minute.
Eleganter, ja.
Viel brutaler natürlich, aber es ist auch The Boys.
Was ich an der Doku auch ganz gut fand, ist, dass das Argument, zu dem man ja gerne greift, wenn man das hört, sagt, naja gut, Werbung hat einen schon immer manipuliert. Und ob du da Billboards gesehen hast früher oder irgendwie Fernsehwerbung oder sonst irgendwie so. Und dass die das aufgreifen und sagen, ja okay, aber nicht in der Geschwindigkeit, nicht, nicht mit diesen subtilen Maßnahmen und es ist und nicht mit der Maschinerie dahinter und nicht mit der künstlichen Intelligenz. Ich habe mir drei Probleme rausgeschrieben, die Doku ganz, ganz gut illustriert. Und zwar zum einen, das sage ich auch öfter oder der Meinung bin ich, ob es stimmt oder nicht, dass die Technik sich zu schnell entwickelt. Die Technik an sich ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber sie entwickelt sich viel zu schlecht. Wir lernen nicht damit umzugehen. Wir entwickeln uns nicht, wir sind geistig, unser Hirn wächst nicht schnell genug mit dieser sich entwickelnden Technik.
Wir sind der Technik nicht gewachsen, ja.
Ja, genau. Wir sind nicht gewachsen und wir wachsen ja auch nicht schnell genug hinterher. Und der Abstand wird immer größer. Das, glaube ich, ist wirklich ein Problem. Unsere Aufmerksamkeitsspannen werden ja auch immer geringer. Ich glaube, man ist nicht mehr, ich glaube, das kann man ganz gut statistisch, also ich weiß nicht, komme ich da Manfred Spitzer Terrain, aber ich glaube, man kann schon nachweisen, dass die Aufmerksamkeitsspannen bei Leuten und auch bei Kindern geringer sind als früher. Man konzentriert sich nicht mehr so leicht auf eine Sache, weil man abgelenkt ist von anderen Sachen und Messages. Also wie gesagt, die Technologie ist galoppiert so ein bisschen davon und wir passen uns nicht richtig an. Niemand bringt uns bei, wie wir es machen. Und was das Allerschlimmste ist, wir bringen es unseren Kindern nicht bei. Wir geben ihnen keine Regeln vor. Wir zeigen es ihnen nicht, wir erziehen sie nicht. Und es gibt so Diskussionen an Schulen, wo die Eltern sagen, ja, könnt ihr doch mal so ein Ethikseminar machen zu Handybenutzung und sonst irgendwie. Und eine Freundin von mir hat neulich gesagt, in so einem Schulbeirat, bla bla, hat er gesagt so, naja, klar, können die an der Schule ein Seminar machen oder einen Kurs oder eine Unterrichtsstunde, aber die lernen dann irgendwas über Nutzung von, wie man seine Geräte benutzt und dann kommen sie nach Hause und die Eltern hängen die ganze Zeit am Handy oder am Laptop sonst irgendwas und so. Und die Eltern schieben das auch nur ab. Also da liegt sehr, sehr viel Verantwortung bei den Eltern und das finde ich ein sehr großes Problem, dass wir auch diesen Film jetzt sehen als Erwachsene und denken so, hui, ja, es gibt ein Problem, aber und dann sagen wir es vielleicht sogar an unseren Kindern, oh, das ist böse, das Social Media, aber wir sagen es mit, wer wir in der linken Hand gerade irgendwie unsere Mentions auf Twitter checken, weißt du?
Aber ist das, genau, was sollte man den Kindern denn sagen? Also abgesehen davon, dass man das zeitlich reglementiert oder solche Sachen, ist ja auch interessant, ne, um das vielleicht auch mal zu sagen, dass fast alle, die da arbeiten oder gearbeitet haben, sind ja alles meistens ehemalige Angestellte von den großen Tech-Unternehmen, in Social Media oder Handys oder überhaupt das alles bei ihren eigenen Kindern extremst reglementieren. Was sollte man den Kindern denn sagen? Oder was bringt man ihnen denn bei?
Ja, du erstmal etablierst du Regeln und Zeiten, feste Zeiten für Nutzung. Und so fängt es an, quasi, geht ja über alle Bereiche, Fernsehen, Computerspiele etc. etc. Da ist man manchmal gut, manchmal weniger gut drin. Und dann kommt man irgendwann in einen Bereich, wo die Social Media nutzen. Und da musst du so eine Mischung finden aus das Regeln. Kannst natürlich irgendwann nicht mehr so, wenn die Kinder älter sind, dass du ihnen die Zeitmanagement so vorgibst und sie aber auch aufklären darüber und ihnen auch so ein bisschen Eigenverantwortung zutrauen. Das ist so eine Mischung. Da kann ich aber nichts dazu sagen, weil ich habe kein Kind, was Social Media nutzt. Das ist bei dir, ist das wahrscheinlich schon eher jetzt ein Thema.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dann musst du, sag du mir eher, wie du damit umgehst, weil ich habe das Problem noch nicht.
Ja, das stimmt. Ich glaube, dass man klar macht, dass es manipulativ ist, dass die sozialen Medien den Vorgang an sich, im Grunde genommen das, was die Doku macht. Ich würde auch die Doku zum Beispiel gucken, zusammen mit jetzt in dem Fall meiner Tochter. Weil ich glaube, jemanden zu zeigen, dass da Kräfte in irgendeiner Form am Wirken sind, die zumindest versuchen, uns zu manipulieren. Ich glaube, niemand wird gerne manipuliert.
Gut, da ist, glaube ich, schon mal ein guter Ansatz.
Ja, ich glaube, niemand, genau. Und das weiß ich nicht. Ich würde dann auf den Selbsterhaltungstrieb und die Intelligenz dann der Kinder natürlich auch, aber zumindest mal zeigen, das mal kurz den Vorhang hochheben. So, und sagt, guck hier, aber so aus den und den Gründen und sowas. Und sagen wir mal so, die Jugendliche beobachten sich auch untereinander, wie süchtig, also jemand, der auf, der Begriff Zmombi ist nicht umsonst ein Jugendwort. Also ich glaube, Jugendliche stellen auch untereinander fest, wer da richtig drin hängt in etwas so und wer damit irgendwie umgehen kann. Also die wachsen da ja auch, will nicht sagen, dass Digital Natives, dass sie das alles hinkriegen dadurch, überhaupt nicht. Aber zumindest nehmen sie dann sie nehmen es wahr.
Ja, Sie nehmen es wahr und sie benutzen auch das Wort und, glaube ich, ziehen sich auch damit auf, aber das ändert teilweise in ihrem Verhalten nicht so viel. Mhm. Ich kann es aber auch jetzt nur so von Cousinen und so, nicht Cousinen, sondern so Nichten und so sagen. Ja. Zweites Problem, was ich festgestellt habe, ist, dass ein Riesenproblem, was da vielleicht nicht genug zur Sprache kommt, ist, dass Growth, Wachstum, Wirtschaftswachstum ist a fucking problem, ist vielleicht die größte Ursünde von diesem ganzen Problem. Weil dadurch, dass jeder Wirtschaftszweig sich nur dadurch als erfolgreich erweist, indem er Wachstum vorweist, ist auch dieses Social-Media-Ding darauf angewiesen, sich immer weiter und perfider zu entwickeln und tatsächlich auch manipulativer zu werden irgendwie. Also über Wirtschaftswachstum müsste man, wenn ich mich mit meinen Experten mal eine eigene Sendung machen. Ich hatte mal einen, die müsste ich ausfindig machen. Ich hatte mal eine, bei so einer Nerd-Night, das war doch auch, wo ich meinen Cowboy-Vortrag gehalten habe, wo du nicht warst. Da hat der vor mir einen Vortrag gehalten über Wirtschaftswachstum und warum es so gefährlich ist und warum es so festgeeist haben da in diesem Wirtschafts- und Wachstumsglauben und warum es so ein großes Problem ist. Mit dem, ich finde es mal raus, wie der hieß, und mit dem möchte ich mal gerne reden. Okay. Das war ein toller Mann. Und ansonsten wollte ich nur sagen, das dritte Problem, das ist nur ein marginales Problem, aber vielleicht auch nicht. Ich finde Google Autofill, it's a real problem.
Ja, absolut, genau. Auch Thema in der Doku, je nachdem, wo du dich auf dieser Welt befindest,
ja.
Macht Autofill, gibt dir was anderes.
Und in jeder anderen Stadt sogar. Ne?
In jeder anderen Stadt.
Das fand ich gruselig.
Also wenn du in, also das Beispiel, was da genannt wird, ist, wenn du Klimawandel eingibst, hast du in Amerika ein höheres Risiko, dass du als Autofill dir anbiete, ist a hoax oder ist fake oder Klimawandel gibt es nicht. Und wenn du es hier in Deutschland tust, keine Ahnung, wir können es ja mal ausprobieren, wirst du vielleicht eher.
Ja, ich gebe mal AfD ein. Da kommen als Vorschläge Niedersachsen, News, NRW, Umfrage, Corona. Okay, gebe ich mal.
Ist irgendwie auch enttäuschend, finde ich.
Klimawandel, aktuell folgen News, Deutschland 2020. Vielleicht kennt mich Google auch und weiß das.
Ich würde sagen, Google hat das registriert, dass du vorher AfD eingegeben hast.
Ja. ich gebe mal Rüdiger Rudolf ein.
Jetzt, ja.
Ob da überhaupt
Vorschläge. Lustigster Mann.
Okay, da kommen keine Vorschläge.
Wirklich nicht?
Nee.
Komm, jetzt, ich glaube, dein WLAN leckt hier.
warte mal, ich habe sie falsch geschrieben? Nee. Ich gebe mal Bernie Meyer ein.
Dass du das
überhaupt. Da kommt auch nichts.
Kommt auch nicht. Gut.
Gut, nur dass du beruhigt bist.
Gib mal Hamsti Damsti ein.
Da kommt zu viel.
Kommt zu viel.
Das ist unstoppable. Katzen. Okay. So, dann haben wir quasi so ein bisschen als Origins.
Als Gründen, ja.
Ja. Haben wir The Social Network gesehen, der Film von 2010 von David Fincher.
Ja, David Fincher. Bernie, wir haben letzte Woche schon über David Fincher geredet. Ich werde nie wieder was Schlechtes über David Fincher sagen.
Ja, ich finde, David Fincher ist ein Marvel. Das ist so ein guter Filmemacher.
Mhm.
Ich finde, alles, was der macht, ist so präzise, nie langweilig, so.
Naja, so, nee, Moment. Also ich finde, ich bleibe dabei, was ich letzte Woche gesagt habe. Ich finde. Den Vorwurf der Effekthascherei. Ich finde The Game und Panic Room. Ich habe die falschen Filme irgendwie gesehen.
Ja, das gehören nicht zu den besten Filmen. Aber langweilig sind die auch nicht.
Selbst Panic Room fand ich ein bisschen. Hey? Ja. Aber. Nein, langweilig. Also es sind immer noch.
Ich wollte auch noch. Ich war auch noch nicht fertig. Der Satz sollte auch noch kommen.
Was? Gut.
Also technisch nie langweilig. Es ist quasi ein meisterlicher Filmmacher. Aber es hängt immer sehr davon ab, welches Thema er behandelt und wer auch seine Bücher mitschreibt.
Ja.
Das wäre meine Aussage gewesen.
Okay.
In dem Fall schreibt sein Buch Dialog Grandmaster Aaron Sorkin.
Ja.
Und das ist das Tolle an dem Film und gleichzeitig auch ein bisschen das Problem. Aber ich komme gleich dazu. Sag du als Erstseher von The Social Network, wie du ihn fandest.
Ich fand ihn auch überhaupt nicht langweilig. Ich fand ihn, er fängt irrsinnig stark an. Die erste Szene schon, wie er mit einer, in diesem Moment, und vorne in dieser Kneipe sitzt und
Mark Zuckerberg und Erica Albright im Trennungsgespräch.
Im Trennungsgespräch. Ich glaube, das Pub heißt der durstige Student oder
ja,
so.
Ja,
genau, schon auch sehr gut. Ach, das, also auch dieses ganze, ach, das stimmt so viel. Das ist auch das Setting. Natürlich ist es natürlich auch irgendwie, also es ist auch so gewesen und dass die Harvard-Studenten sind und sowas, aber mir ist auch immer klar geworden, dass ich nie mehr in meinem Leben, ich werde nie wieder Harvard-Student sein, Bernie. Der Zug ist wirklich abgefahren. Ich wusste das auch vorher schon, aber das ist mir nochmal klar geworden.
Findest du es schade?
Ja, irgendwie schon.
Hättest du auch gerne einen Final Club?
Ja, ich hätte schon gerne so. Ich hatte schon immer lange in meiner Kindheit das Gefühl, ich werde immer mal eine Universität besuchen. Ich werde mich bilden und ich meine, du hast das ja alles gemacht und Regensburg ist auch fast so schön wie Harvard, aber ich habe nur einen Scheiß gemacht. gut.
It is what it is.
Ich glaube, dass, wenn Trump an Covid-19, wenn da wirklich passiert, was passieren sollte, was wir natürlich nicht, aber wenn er dran steht, ich glaube, dass dieser Tweet, den It is what it is, das werden alle tweeten. Glaubst du auch, ne? Genau, was ich sagen will, ist, es ist das, deshalb habe ich jetzt gesagt, David, ich werde nie was Schlechtes gegen David Fincher sagen, die Szenen zwischen den Leuten sind so irrsinnig gut. Und so, was da so, welche, diese Winklevoss-Zwillinge, welche, und dieser Mark Zuckerberg, der kommt ganz schön, ich finde, er kommt ein bisschen krank rüber, er kommt ein bisschen...
Er kommt unfassbar narzisstisch, unsicher.
Aber man denkt, hat der Asperger oder was ist denn mit autistisch so ein bisschen? Ja, ist
autistisch auch.
Autistisch, ja, rüber.
Ist schon krass, oder?
Dass also ich sag mal so, wenn die Schlussszene dann nicht so ein bisschen das entschärfen würde, so wo die, also die eine Anwältin so ein bisschen nett zu ihm ist und sagt, ich glaube, so schlimm sind sie gar nicht. Könnte ich mir vorstellen, also Mark Zuckerberg kommt nicht gut weg.
Ist doch erstaunlich, dass in diesem Film alle Klarnamen benutzt werden dürfen, oder? In so einem klagefreudigen Land wie Amerika?
Ja, stimmt, ja.
Also ich weiß gar nicht, wie das juristisch funktioniert. Ich weiß, dass auf jeden Fall Mark Zuckerberg ein extrem guter Sport war, was das betraf. Ah, also
okay.
Er war mal bei Saturday Night Live, ja. Hat sich über sich selber lustig gemacht, hat tatsächlich auch...
Naja, das würde einen ja so ein bisschen im Gefühl bestätigen, dass er sich selten einer Schuld bewusst ist.
Kann man auch sagen, aber es ist interessant, dass Aaron Sorkin auch bei einer Preisverleihung gesagt hat, I wanted to say to Mark Zuckerberg tonight, if you're watching, Rooney Mara's character made a prediction at the beginning of the movie, also quasi, dass er immer, ich glaube, wie war, also Erica Albright, dass er immer, dass sich die Leute nicht von ihm trennen, sondern einfach, weil er irgendwie nicht im Final Club ist, sondern einfach, weil er ein Arschloch ist.
Mhm.
Und dann sagt er, she was wrong. You turned out to be a great entrepreneur, a visionary and an incredible altruist. Sagt okay. Aaron Sorkin zu ihm.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, dass er selber sagt, 40% des Films sind wahr, aber der Charakter, wie so dargestellt ist, so ist er nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch so ist. Mhm. Mir kommt es sehr zugespitzt und sehr überhöht vor. Und wenn ich versuche, in dem Film quasi eine realistische Darstellung zu suchen von der Zeit und dem Zeitgefühl, dem Lebensgefühl und auch den Charakter, also nee, von der Zeit und dem Lebensgefühl, dann kann ich mich damit, da kann ich gut anschließen dran. Wenn ich denke, die Leute sind genauso dargestellt, wie sie sein sollen oder wie sie auch waren, dann würde ich sagen, das ist mir zu zugespitzt. Aber das ist ja Quatsch, weil so ein Film ist ja auch letztlich eine Allegorie auf die Zeiten und eine Metapher, wobei ich nicht genau weiß, worauf der Film eine Metapher ist. Was ich weiß, ist, dass David Fincher einen Film, der wenig interessante Handlung hat. Im Prinzip ist diese Klage von den Winklevoss auch nichts Besonderes. Wie der Facebook gründet, die Geschichte ist auch nicht wirklich so lustig oder so sensationell. Das College-Leben ist nicht so toll.
Also du zählst gerade alle Gründe auf, weshalb ich den Film 10 Jahre nicht gesehen habe.
Dieses Rudern, alles nicht so spannend. Und trotzdem, und das ist das Irre, schaffen es Sorkin und Fincher aus diesen ganzen Zutaten, die mich an sich nicht interessieren, einen extrem kurzweiligen und tollen Film zu machen. Ich habe ihn damals, habe ich auf meinem Blog geschrieben, dass es eigentlich eine so ein bisschen anarchische, es ist, man kann das Ding auch als College-Komödie sehen, als ganz anarchische,
ja,
wenn man es nicht zu ernst, ja, nimmt. Und so funktioniert der Film fantastisch, finde ich.
Es ist wirklich, also es ist wirklich lustig auch.
Ja, er ist wirklich sehr lustig. Man übersieht tatsächlich, wie viel Satire da drin ist.
Ja.
Und eine Kritik, die ich immer hatte, ist, dass bei Sorkin-Drehbüchern das Problem ist, dass alle Figuren genauso clever und eloquent sind oder sprechen wie er selbst.
Mhm.
Es gibt im Prinzip fast keine Idioten in dem Film, weil alle super clever und wie sagt's Erica Albright, so snide sind, so schnippisch.
Mhm.
Ne? Aber das ist auch egal, weil das ist quasi, man muss sich das, wenn man den Film auch ein bisschen sieht, wie ein Theaterstück, der unterhalten soll, wo es zack, 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 Dialog, Pointe, Punchline, Zeitgeist, Anspielung etc., dann stört mich das nicht, dass nicht jede Figur in so ein, dann dürfen die Figuren auch alle gleich eloquent sein. Dann ist es auch ein Battle of the Wits, also ein Schlagfertigkeitskampf.
Sagt man das?
Ja.
Ah, okay.
Und deshalb ist es quasi fast schon wieder illegitim, wenn ich sage, mich stört es, dass alle so super clever sind. Ich habe die Allegorie, was der Film, wenn er mir was sagen will, die hatte ich allerdings nicht ganz gefunden. Also ich erkenne natürlich klar diese Juxtaposition aus. Auf der einen Seite Harvard Rudern als körperlicher Sport, diese alte Institution, auf der anderen Seite New Tech, Geld,
ja, auch Bubbles. Zum Beispiel, also ich finde, eine Schlüsselszene ist ein bisschen die, wo die beiden Winkelfoss Studentenzwillinge zum Dekan gehen.
Ja.
Zum Dean.
Unglaubliche Szene.
Fantastische
Szene. Punch me in the face.
Ja. Ja. Und dann sagen, naja, also wir möchten, dass sie eingreifen, weil hier geht es um viele, viele Millionen Dollar. Und er sagt, ja, Moment mal, Jungs. Also da geht aber gerade die Fantasie mit euch durch. Und der eine sagt, ich habe, Entschuldigung, ist das nicht genau das, was Sie in Ihrer Antrittsrede zu uns gesagt haben? Wir sollen mit unseren Ideen die Fantasie mit uns durchgehen lassen. Ein sehr lustiger Aspekt in dieser lustigen Szene. Andererseits ja auch wirklich dieses, Leute, es gelten neue Regeln. Es gelten neue Regeln. So, hier trifft ein altes Denken auf ein neues Denken. Und ja, keiner kommt hinterher. Der Mark Zuckerberg ist der Schnellste.
Jetzt, wenn man Fincher-Filme allgemein sieht, dann könnte man leicht den Eindruck bekommen, dass Fincher eh so ein bisschen so ein Nihilist ist. Und das ist eigentlich ganz gut zu wissen, weil man sucht, glaube ich, manchmal, wenn man so Filme wie so The Social Network sieht, sucht man so, wo ist der, an welchem Charakter kann ich irgendwie so andocken? Wo ist das Gute in dem all dem Wust? Und es ist dann natürlich schwer zu finden und es soll auch nicht wirklich, also Andrew Garfield noch am ehesten.
Wardo, ne? Eduardo, ja.
Ja. Der übrigens auch fantastisch spielt.
Ach, den mag ich übrigens sowieso so gerne.
Ich auch.
Und ich mochte auch, vielleicht dann letztendlich auch seinen Spider-Man am meisten.
Ich mochte ihn als Figur.
Ja.
Auf jeden Fall besser, mehr als Tom Holland.
Ja.
Und mehr also, als Tobey Maguire.
Ich habe einen fantastischen Invernal Berlinale, um Filme das einmal kurz zu sagen. Film mit ihm gesehen, Boy. Ja, das muss ich nachgucken. Englischer Film, Boy 8. Also Boy und dann eine Nummer. Also, wo er einen jemanden spielt, der straffällig mit einem Mord straffällig geworden ist, minderjährig, eine Strafe absitzt und dann woanders ein neues Leben anfangen kann. Ist wirklich ein toller Film. Ja, guck mal nach.
Es ist ein toller Schauspieler.
Toller Schauspieler.
Boy A heißt der Film.
Boy A, ja, dann doch.
Wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Ja. Schon älter, ne?
Ja, der ist schon älter. Der
2007
ist bestimmt,
oder so.
Ja. Ach, so alt, ja, okay. Aber kommt hin.
Ja, okay. Aber wie gesagt, wenn man das weiß, wenn man das nicht erwartet, also man erwartet immer bei Filmen so eine Resolution irgendwie so, am Ende hat vielleicht doch der Zuckerberg recht gehabt oder ach, der alte Weg der Harvard-Studenten ist das richtige oder so. Nee, aber tatsächlich, die Quintessenz bei Fincher ist schon noch mal ein bisschen, alle sind Arschlöcher.
Ja. Und ich war auch letztendlich, der Film ist so kurzweilig und ja, war auch nicht so ein Schluss hat. Ich war überrascht, als er schon zu Ende war.
Fantastisch, Justin Timberlake als Sean Parker.
Super, super.
So fucking amüsant.
Ja.
Und diese Szene, wo sie Andrew Garfield, also Eduardo, aus der Firma raus ekeln, das ist meine Lieblingsszene im gesamten Film. Da bin ich im Kino drin gesessen und dachte so, du bist ja herrlich. Erstens mal dieses Gespräch mit dem Anwalt, was dann der Ton ausgeblendet wird, hinter Glas.
Fantastisch. Ach, dieser Anwalt ist so gut gecastet.
Ja. Super, super. Dann kommt der raus, stürmt auf Dings zu, stürmt auf Zuckerberg zu und macht aber nicht diesen großen Reveal, indem er dann erst am Schreibtisch wütend wird, sondern er schreit beim Laufen schon,
er schreit schon,
Mark.
Ja.
Das finde ich so gut, weil es so real ist, dass er sich da auch, und dann kommt Sean Parker und macht ihn richtig, will ihn richtig rund machen und Mark Zuckerberg reagiert ja auch ignorant und eigentlich wird er, und Andrew Garfield ist die pure Verzweiflung und du denkst, oh Gott, ein schlechteres Bild kann man hier nicht abgeben. Und dann rettet er sich mit so einem Irrsinns-Move und einem Irrsinns-One-Liner, wo ich dachte, das hätte ich nie damit gerechnet, dass man aus der Situation noch heil rauskommt.
Ja.
Und zwar, er tut so, als würde er Sean Park erschlagen und der zuckt sofort zurück. Und in dem Moment wird schon ein bisschen klar, was das für ein Schaumschläger ist.
Ja.
Aber auch lustiger Typ, wollen wir nichts wegnehmen?
Ja, ja, ja.
Und dann sagt Andrew Garfield, wow, das ist wirklich cool, neben dir wirklich wie ein Tough Guy.
Ja.
Das kriege ich sonst nie hin in meinem Leben.
Ja.
Das ist unglaublich. Da konnte ich nur, am liebsten hätte ich applaudiert im Kino damals. Mhm.
Und man kann sich auch so, letztendlich waren ja auch alle wahrscheinlich nicht so sportlich, wie Justin Timberlake dann aufgrund seines Vorlebens, sag ich mal, ist. Man kann sich diese Szene aber auch wirklich vorstellen unter so Tech-Nerds, die eigentlich die meiste Zeit vorm Computer verbringen.
Mhm.
Ja. Tougher aussehen als der andere ist, glaube ich, unter so Tech-Typen eine ziemlich harte Währung.
Hm. Eins noch, wenn man an dem Film was kritisieren will, es ist natürlich eine Menge White Boys playing with stuff, ne?
Das ist auch das letztendlich, also, was Tristan Harris sagt.
Ja.
In der Doku. 50 weiße Jungs, die in Kalifornien darüber entscheiden, was unsere Aufmerksamkeit gefangen nimmt.
Also Persons of Color sind da irgendwie, haben da nichts zu melden in dem Film.
Nein.
Ich finde, Asiaten, vor allem Asiatinnen, kommen sehr schlecht weg. Bin nicht ganz okay, so muss ich sagen. Man kann immer darüber streiten, wie dieser ob Chauvinismus, ob Fincher Chauvinismus zum Thema hat machen wollen. Mhm. Ich finde, der Film ist sehr chauvinistisch, irre chauvinistisch.
Ja.
Und wenn es Thema hätte sein sollen, dann aber ist es okay. Aber
ich glaube schon, dass es auch Thema ist, weil natürlich, naja, weil letztendlich der Chauvinismus oder zu, das ist eine große Antriebskraft für Mark Zuckerberg, für Facebook und
das gekränkte männliche Ego.
Gekränkte männliche Ego, warum wir Facebook benutzen.
Ja.
Dieser Button in einer Beziehung oder nicht, einfach das vorhin, was du gesagt hast, so. Damals, jetzt vorhin im Gespräch noch mit MySpace, man lernt jemanden kennen, eine Frau, die man hört den Namen, man braucht die Telefonnummer gar nicht mehr, man kann auch mal einfach mal sich die MySpace oder die Facebook-Seite angucken.
Hm. Und da muss ich dazu sagen, dass ich auch selber, wenn ich jetzt so kritisch bin mit Facebook und Social Media und weiß der Geier was und Leute so viel Applaus brauchen und sind einheimsen und sich so publizieren müssen, um sich immer wieder zu bestätigen, auch so, wie ich bescheuert ich das finde. Ich habe natürlich auch 2004, glaube ich, was oder 2005 angefangen zu bloggen damals. Ne? Mhm. Und ich habe gebloggt schon auch stimmungsbilder und literarisch, würde ich sagen. Machen wir auch einfach nur meine persönlichen Belange. Aber ich habe mich immer so ein bisschen darauf rausgeredet, dass ich natürlich irgendwie auch schreiben kann. Und deshalb hat alles so ein bisschen so, alles könnte man auch irgendwie literarisch sehen oder so. Und erstens mal bin ich seit Jahren am alte Beiträge löschen, weil ich selber so peinlich finde, was ich so geschrieben habe. Also
Blog-Einträge?
Ja, also okay. Jetzt noch schnell meinen Blog durchforsten, bevor die ganze peinliche Sache.
Vor allem Screenshots machen werden.
Lesen, ja. Wer liest noch? Einfach, es geht nur ums Aufbewahren.
Nein, aufbewahren, um für den Fall der Fälle.
Ja, genau. Und ich habe mich tatsächlich auch, da gab es eine Community von Leuten, die meine Seite gelesen haben. Das waren dann irgendwie 400, 500 Leute. Manchmal waren es auch mehr, als das bisschen Blogs ein bisschen geboomt haben. Die hat man auch im echten Leben gekannt. Das hatte sehr viel mit meiner Eitelkeit zu tun. Tatsächlich nicht nur die Bestätigung zu kriegen. Es hatte auch damit zu tun, dass ich gerne geschrieben habe. Aber es war auch sehr viel damit zu tun, dass ich Bestätigung bekommen habe, dass ich gut schreibe. Tatsächlich hatte sehr viel damit zu tun, auch neue Leute kennenzulernen. Frauen oder auch tatsächlich sowas zum Blog als Referenz zu haben, wo jemand liest und er sagt, der kann wirklich gut schreiben oder ist ein interessanter Typ. Mhm. Da waren auch hin und wieder, meistens waren Landschaftsfotos von mir, aber es war auch mal hin und wieder mal ein Foto von mir, was ich heute nicht mehr machen würde, wo ich mir schon bewusst war, okay, da wollte ich gut aussehen dabei, da wollte ich tatsächlich, und es ging immer, und das ist jetzt mein trauriges Fazit, es ging tatsächlich immer auch darum, um Frauen zu beeindrucken, also quasi im Sinne von jemand kennenzulernen. Und es ging auch drum, um so ein bisschen, bei manchen Texten habe ich auch immer gehofft, die Ex-Freundin liest mit. Und also das Spiel irgendwie, es ging um ein Spiel auch irgendwie. Ein Spiel und das Spiel war motiviert auch von meinem gekränkten Ego auch so ein bisschen. Und das ist das ist irgendwann auch so weit eskaliert, dass man teilweise dann, dass es Affären gab mit Leuten, die selber gebloggt haben. Mhm. Und dann hat man beim anderen gelesen, wenn der seinen Tag Revue passieren lässt in seinen metaphorischen Stimmungsbildern, ist da eine Anspielung auf mich. Und dann gab es irgendwie Leute, die haben mich dann nachts angerufen. Ich habe das bei dir auf dem Blog gelesen. Was bedeutet das? Was sagt das über uns aus? Also das ist wirklich auch eskaliert, finde ich, ein bisschen.
Okay, ja.
Und also I did my share of social media, auch in einem anderen Kontext. Und manchmal sage ich so ganz großkotzig, ja, ich hatte das und weiß, dass ich kenne das alles. Ich weiß, wie ihr jetzt tickt, weil ich hatte das schon 2005 oder so. Ja. Aber ich glaube, ich will an der Stelle eher sagen, ich weiß, wie verlockend das ist und weil ich das gemacht habe auf andere Art und Weise mit dem Bloggen und es mir heute noch ein bisschen unangenehm ist. Und wenn man tief genug stöbert auf meinem Blog, dann findet man noch so Sachen, die unangenehm sind. Auch wenn ich, wie gesagt, so subsequent immer viel am Rumlöschen bin. Man findet noch wahnsinnig viel schlechte Fußballberichterstattung bei mir.
Also wir enden mit die größten Kritiker der Elche.
Ja, das habe ich übrigens auch neulich auf einem Datingportal so gelesen.
Ah, gut.
Übrigens, ne, das war, wenn ich was addiktiv finde und gefährlich, dann sind es diese Datingportale.
Okay.
Das hat mich viel mehr in Gefahr gebracht als jeder Social Media Kram irgendwie. Das ist nämlich extrem Social Media in extremo ist es.
Das glaube ich.
Aber ich habe mich jetzt da auch distanziert davon. Insofern Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und eigentlich hatte ich ja gerade noch so eine schöne Überleitung zum Fußballthema. Deshalb wollte ich sagen: Hast du einen Downbreak, den du anbringen willst?
Nein.
Okay, gut. Jetzt gehe ich raus.
Aber ich kann dir sagen, dass Liverpool 2-7 gegen Aston Villa verloren hat.
Wirklich?
Wirklich.
Das ist die höchste Niederlage seit langer Zeit, oder?
Seit Stunden.
Und ja, ansonsten gab es, hast du Bundesliga noch verfolgt?
Ein bisschen, ja. Nee, also jetzt fragst du mich, heute fragst du mich jetzt sehr ausführlich. Ja,
weil ich, weißt du warum? Weil ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich das quasi meine eigene Agenda so über deine gestellt habe.
Ja.
Der Mann möchte gern Fußball gucken.
Nee, ich muss jetzt auch zur Probe, Berni.
Der möchte drüber reden und dann lasse ich ihn nicht.
Ja.
Okay, aber du musst zur Probe.
Ich muss zur Probe.
Und ich möchte dir nur sagen.
Du musst ganz furchtbar auf Toilette.
Red gerne über Fußball.
Das wollten wir nicht wissen.
Red gerne über Fußball.
Aber ich habe die Woche 30 Euro gewonnen bei Tipico.
Hey.
Das hat er doch für Tipico Werbung gemacht. Oh nein.
Das machst du schon ganz lange. Da möchte ich jetzt mal Geld sehen.
Gut. Ich möchte von Florida Eis sehen.
Ja, aber ich bin jetzt nämlich genau, ich bin jetzt wie Andrew Garfield und sage, warum machen wir das denn überhaupt, wenn man hier kein Geld verdient? Und du sagst, das Ding muss cool sein.
Das Ding muss cool sein. Interessant, ne? Auch ein Aspekt, ne? Damals, völlig klar, Zuckerberg, Facebook, keine Werbung. Jetzt geht es nur noch um Werbung.
Okay, die Imkerei Peschel Biederer bleibt. Ansonsten machen wir das Ding richtig cool.
Gut.
Tschüss.
Tschüss.